Ich möchte heute mit etwas fortfahren, was ich eine Weile aufgegeben hatte. Und zwar habt ihr schon ein bisschen längere Zeit Geduld gehabt, die ersten 17 Kapitel in Jesaja. Und ich wollte heute mit Kapitel 18 weitermachen. Ich denke, Jesaja hat schon den einen oder anderen zur Verzweiflung getrieben, oder? Habe ich noch nicht oft gehört. Also mich persönlich hat es schon zur Verzweiflung getrieben, auch mehr als einmal. Ich weiß, ich war nicht das erste Mal durch die Bibel gelesen, mit 13 wahrscheinlich. Und wenn man dann Jesaja liest, die 66 Kapitel, man wünscht sich nur noch, wann hört das endlich auf? Weil die Bibel fängt ja mit Geschichten an. Und gerade so als 13-Jähriger, sage ich mal, oder 12-Jähriger, die Geschichten sind leicht zu lesen, schlüssig auch vieles vielleicht. Und dann in Jesaja ist plötzlich, du liest, weil die Worte da sind, aber begreifen tust du wenig. Und es ging mir mit diesem 18. Kapitel, das jetzt dran ist, es sind eigentlich nur 7 Verse, der Grund, wieso die letzten 2 Predigten was anderes war, das ist, ich habe das 18. Kapitel durchgelesen und ich habe nur Bahnhof verstanden. Ich habe es zugemacht und habe es wieder aufgemacht und habe wieder gelesen und ich kam einfach nicht weiter. Ich habe überhaupt keinen Faden gefunden. Ich wusste nicht, was will der sagen mit diesen Äthiopen jetzt auf einmal? Wie passen die jetzt auf einmal noch ins Bild rein? Man wusste ja von Syrien, von Assyrien, von Israel, von Damaskus, das war irgendwie, aber wie kommen die Äthiopen jetzt auf einmal? Was geht hier vor sich? Ich habe auch keine Kommentare in dem Sinne nicht wirklich gefunden, dass irgendwo, weil manchmal braucht man das ja einfach so einen Stupser, sage ich mal. Und dann geht es wieder auf, dann hat man wieder diesen Faden und dann zieht man wieder, dann hat man den Zusammenhang wieder. Und irgendwann mal kam mir dieser Gedanke, ich hatte doch schon mal als PDF mir was runtergeladen, ich habe das in einer Predigt mal gehört. Und zwar von Franz Delitzsch und Karl Friedrich Keil. Und die habe ich einfach mal aufgeöffnet. Ich dachte, zu verlieren ist eh nichts mehr. Vielleicht haben die ja mehr zu sagen. Und das war's. Da habe ich den Faden wieder gefunden. Die haben das so schön erklärt. Und plötzlich wird alles wieder so schlüssig. Alles kommt wieder, ne? Man findet wieder was. Und ich hoffe, dass auch hier heute Geduld habt und einfach auch diese Freude auch fürs Alte Testament findet. Ich möchte einfach mal anfangen mit Vers 1. Und zwar heißt das, wehe dem Land des Flügelgeschwirrs, das jenseits der Ströme Nubiens lebt. Je nachdem, welche Übersetzung man hat, mal wird es so, mal wird es anders. Mal heißt es Nubien, mal heißt es Äthiopien in Klammern, mal heißt es Kusch. Es sind verschiedene Begriffe. Und dieser Vers, der fängt an mit Wehe dem Land. Und dieses Wehe, das finden wir in der Bibel des Öfteren. Auch im Alten, auch im Neuen Testament. Und meistens kommt dann auch die Erklärung, was der Sinn dahinter steckt. Wehe dir, weil du hast das und das gemacht und deswegen wird dich jetzt das und das treffen. In diesem Vers, wenn man das weiter so liest, ist das aber weniger eine Drohung, sondern es klingt mehr wie als ein Zeichen des Mitleids mit diesen Menschen. Das werden wir aber im weiteren Verlauf auch sehen. Dieses Land, das ist südlich von Ägypten. Also da, wo Ägypten aufhört, im Süden fängt dieses andere Land an. Und dieses Land, das ist gekennzeichnet von, wir wissen ja, durch Ägypten fließt ja der Nil. Und im Süden teilt sich der Nil in 2 Nebenflüsse. Die nennen sich einmal der Weiße und der Blaue Nil. Und die haben auch noch viele Nebenflüsse. Also es ist ein durch Flüsse durchzogenes Land. Und das steht ja hier auch, dass jenseits der Ströme liegt. Also da sind wirklich viele Ströme. Und es wird auch als das Land des Flügelgeschwirrs bezeichnet. Interessanter Begriff, oder? Sowohl Ägypten wie auch dieses Land Kusch, Äthiopien, Nubien, sage ich jetzt mal, durch ihr Wasserreichtum und durch das milde Klima. Ich denke, wir können uns schon vorstellen, was dann geschieht, oder? Das haben wir ja hier bei uns in Deutschland auch manchmal. Lange Trockenheit und wo Wasser steht in Gefäßen oder Teiche, Tümpel, was auch immer. Was hat man dort? Mücken ohne Ende, oder? Also Insekten, ganz viele Insekten. Und so wird hier dieses Land auch bezeichnet als das Land des Flügelgeschwirrs. Und das ist nicht nur in diesem Vers, auch in Kapitel 7, Vers 18 steht das schon. An dem Tag wird Jahwe sowohl den Fliegenschwarm aus dem Nil-Delta von Ägypten als auch den Bienenschwarm aus Assyrien herbeipfeifen. Also auch so eine interessante Redewendung, ne? Einmal diese Fliegen oder diesen Fliegengeschwirr aus Ägypten, auch das südliche Land, da ist noch mehr Wasser. Und aus Syrien oder Assyrien wird hier der Bienenschwarm bezeichnet. Diese beiden Länder, die werden in diesen Kapiteln 18, 19 und 20 immer wieder angesprochen. Erst einzeln, also in 18 geht es um das Land Kusch, in 19 wird Ägypten angesprochen und in 20 werden sie beide nochmal angesprochen. Dazu kommen wir aber in den weiteren Predigten. Das schon mal so ein bisschen, um einfach zu wissen, wer ist der Adressat, also an wen richtet sich diese Botschaft. Und auch so ein bisschen geografisch vielleicht zu wissen, wo liegt das Land, wo diese Botschaft hingeht. Für mich persönlich war das auch wieder ein interessantes Indiz, sage ich mal. Man kennt es ja, das Alte Testament, da geht es ja um Israel. Es wird auch genannt, der Gott, welcher Gott? Abrahams, Isaaks und Jakobs, ne? Der Stammväter. Also so kennt man das im Alten Testament. Und doch sieht man, dass Gott nicht nur ein Gott Israels ist, sondern dass der gesamte Erdenkreis ihm gehört. Jeder Mensch. Er sieht jeden Menschen, egal wo wer befindet. Und er möchte, dass jeder Mensch ihn erkennt. Das ist sein Wunsch. Und selbst Israel hatte ja eine besondere Stellung. Israel war ja dafür da, um den Nachbarvölkern zu zeigen, da gibt es einen lebendigen Gott, der Wunder tut. Und man kann mit diesem Gott Gemeinschaft haben. Es gibt einen Weg. Man kann Gemeinschaft mit diesem Gott haben. Und so sehen wir auch hier, wie Gott auch hier wirksam ist. Doch was ist mit diesem Land, dieser Kuschiten, als Gott dieses Wehe ausspricht an sie? In Vers 2 geht es weiter, da heißt es, dass Boten in Rohrschiffen übers Wasser schickt, den Strom hinab. Kehrt zurück, ihr schnellen Boten, zu dem glänzenden, hochgewachsenen Volk, das weit und breit gefürchtet ist, das mit angespannter Kraft alles zertritt. Zurück zu dem von Strömen durchfurchten Land. Der Prophet spricht hier Menschen an, Boten in diesem Fall, und er fordert sie auf, zurückzukehren. Was hat sie aufgescheucht, stellt sich die Frage. Warum eilen die hin und her? Was geht da vor sich? Das waren so die Fragen, die ich mir immer wieder gestellt habe. Da sind irgendwelche Boten auf irgendwelchen Segelschiffen. Die haben was vor. Was, warum, wieso? Aber wenn man den Zusammenhang guckt, um was es dort geht, so findet man ganz schnell raus, dass vom Norden Sanherib, der König von Assyrien, losmarschiert ist. Der König im Norden aus Assyrien, der war auf dem Vormarsch mit einer gewaltigen Macht. Und es heißt so schön, er hat ganze Völker gefressen und zerstampft. Von Norden, wenn wir auf der Karte gucken, Assyrien, südlich liegt Ägypten. Und das hört man dann. Die Gerüchte, die kommen ja immer schneller an als die tatsächliche Streitmacht. Und so sind diese Boten, die eilen hin und her in diesen leichten Schiffen. Leicht deswegen, weil da ganz viele Stromschnellen waren. Und diese leichten Boote, die konnten die einfach ans Land, um die Stromschnelle rum und weiter schippern. Deswegen werden die in manchen Übersetzungen als Rohrschiffe oder auch als Papyrusboote, also leichte
Kanus, könnte man fast sagen, ne? Leicht hand- und handlich. Und so eilen die hin und her, um eine Gegenstreitmacht aufzustellen, um sich vorzubereiten. Doch der Prophet weist sie an, sie sollen in die andere Richtung fahren. Sie sollen wieder zurück ins Südland. Und eine interessante Beschreibung: zu einem Volk, das glänzend und hochgewachsen ist, das weit und breit gefürchtet wird. Eine interessante Beschreibung, oder? Hochgewachsen, glänzend, furchterregend, mächtig, würde ich sagen. Auch in Kapitel 45 wird es auch nochmal gesagt, dass es Leute von hohem Wuchs sind, also stattliche Männer, kann man fast sagen, ne? Gefürchtete. Ich meine, wenn Gott das zu uns als Europäer sagen würde, das wäre verständlich, oder? Also wir als Europäer, ist ja klar. Aber Menschen aus Schwarzafrika? Man hat ja lange Zeit die Schwarzafrikaner, sage ich mal jetzt so, als Menschen zweiter Klasse angeschaut, oder? Das ist ja noch gar nicht so lange her. In manchen Köpfen schwirrt das noch bis heute drin, dass das Menschen zweiter Klasse sind. Sie wurden damals wie Tiere gekauft, verkauft und gehalten. Man weiß ja auch, es sind Nachfahren von Ham, oder? Ham, weiß man ja sofort, der Fluch, ne? Also auch von Gott verlassen und von Gott verflucht. Aber stimmt das denn überhaupt alles? Stimmt das? Wurde Ham verflucht? Ja oder nein? Hat Noah Ham verflucht? Der hat Kanaan verflucht. Der hat nicht Ham verflucht. Aber wenn man sich mit der Bibel nicht wirklich auseinandersetzt, dann weiß man, da ist was geschehen, Ham hat was gemacht, Noah hat einen Fluch ausgesprochen, dann bildet man sich was im Kopf zusammen, reimt sich das passend zusammen und schon macht man das, was man machen wollte. Doch es verhält sich nicht so. Wie schon gesagt, Ham wurde nicht verflucht, es wurde nur Kanaan verflucht. Und Kanaan war einer von vier Söhnen. Ham hatte noch drei weitere Söhne. Und diese drei weiteren Söhne, die haben Schwarzafrika besiedelt. Das sind die Afrikaner. Und die sind nicht unter diesem Fluch. Auch wenn manche das so vielleicht haben wollen. Die sind nicht unter diesem Fluch. Und von den Kanaanitern wissen wir auch, dass die Israeliten dieses Land später erobert haben. Der Fluch traf Kanaan, die kanaanitischen Völker. Und die hat Israel erobert. Und so sehen wir, dass im Grunde haben wir als weiße Europäer keinen höheren Stellenwert wie auch die Schwarzafrikaner. Auch wenn die Hautfarbe anders aussieht. Wir haben den gleichen Stellenwert. 1:1. Weder besser noch schlechter. Doch was wollen diese Boten dort? Oder was sollen sie dort tun? Es heißt in Vers 3, ihr Bewohner der Erde, ihr Bürger der Welt, seht hin, wenn auf den Bergen ein Feldzeichen steht. Hört hin, wenn ins Horn gestoßen wird. Im Grunde waren sie ja genau deswegen unterwegs, ne? Weil sie die Gerüchte gehört haben und sie wollten sich vorbereiten. Doch hier werden sie aufgefordert, seht hin und hört hin. Aber sie werden nicht aufgefordert zu kämpfen. Sie sollen auf etwas Acht geben. Und es wird gesagt, ein Feldzeichen wird aufgestellt und ins Horn wird gestoßen. Es sind ja beides direkte Anzeichen von einem ausbrechenden Krieg, oder? Doch dieses Volk, das sollte als Zuschauer teilnehmen. Nur als Zuschauer. Es sollte nicht ihr Kampf werden, sondern es sollte ein Kampf Gottes werden. Gott selbst würde eingreifen. Das werden wir später sehen. Wie schon gesagt, die Situation sieht folgendermaßen aus. Von Norden her rückt dieser König aus Assyrien an. Er zertretet ein Volk nach dem anderen auf seinem Weg. Nichts kann sich ihm in den Weg stellen. Nichts ist stark genug. Dazwischen ist Juda, dieses kleine Völkchen, sage ich mal, Juda. Und im Süden in Unruhe versetzt, Ägypten, Äthiopien oder Kusch, wie es hier heißt. Und wenn wir in der Bibel weiterschauen, so finden wir diese Konstellation immer wieder. Den König des Nordens, den König des Südens, mittendrin Juda oder später Israel vereint. Auch in der Zukunft wieder. Darüber spricht auch Hesekiel, darüber spricht auch Daniel. Auch von uns aus gesehen in der Zukunft werden diese Könige wieder auftreten. Sowohl der König des Nordens, Syrien mit den ganzen arabischen oder muslimischen Völkern, wahrscheinlich auch Russland im Hintergrund, der den auch den Rücken stärken wird. Und im Süden finden wir Ägypten, Äthiopien, auch diese ganzen Verbündeten. Dieser Krieg, der wird auch in der Zukunft wieder stattfinden. Und wie gesagt, und Juda wird wieder mittendrin sein, wie auch im Alten Testament. Doch auch für diese beiden Königen, sowohl des Nordens wie auch des Südens, hat Gott einen Plan. Und er wird auch mit denen ans Ziel kommen. Nur mal so ein bisschen schon mal Vorgeschmack auf die nächste Predigt. Da werden wir das nämlich vorfinden. Ich werde heute nur ein bisschen neugierig machen, aber nicht vorgreifen. In der nächsten Predigt. Gott wird auch mit diesen Königen an sein Ziel kommen. Und er wird sich verherrlichen, auch durch sie. In Kapitel 18, also heute, eine hochbrenzlige Situation, oder? Hochbrenzlig. Und da stellt sich die Frage, wie würden wir uns in so einer Situation verhalten? Ich denke, der eine oder andere hat es schon im Leben erfahren, oder? Wenn es wirklich mit dem Rücken an der Wand und brenzlig wird. Was würden wir von Gott erwarten in so einer Situation? Ich meine, wir Menschen haben an Gott immer sehr hohe Erwartungen, oder? Wenn es mir schlecht geht, dann hat er möglichst gestern schon zu reagieren, ne? Der hätte es ja eigentlich schon vorbeugen können. Müsste ja gar nicht so weit kommen. Wo ist er? Was macht er? In Vers 4 lesen wir, denn so sagte Gott zu mir, von meiner Wohnung aus schaue ich untätig zu, ruhig wie die flimmernde Mittagsglut, wie eine Dunstwolke am heißen Erntetag. Was? Ist das denn möglich, sowas? Wann denn, wenn nicht jetzt, würden wir ausrufen, oder? Wann denn, wenn nicht jetzt? Jetzt kannst du es doch noch verhindern. Jetzt kannst du doch eingreifen. Jetzt. Und doch heißt es, von meiner Wohnung aus schaue ich untätig zu. Ruhig wie die flimmernde Mittagsglut. Ich denke, wir in Deutschland, wir kennen diese flimmernde Mittagsglut gar nicht, oder? Das kennt man eher aus den Südländern. Bei uns jammern wir schon, wenn es 25 wird. Die ersten Schweißperlen. Die Grünen schreien dann sofort, Klimawandel. Das hören wir immer, wenn es ein, zwei Wochen nicht geregnet hat. Dann schreien die wieder ganz laut, Klimawandel. Nichts gegen Klimawandel findet statt. Täglich, jährlich. Ne? Es gibt Winter, es gibt Frühling, es gibt Sommer, es gibt Herbst. Es ist alles Klimawandel. Ne? Aber vor 2500 Jahren... Ist das denn möglich? Vor 2500 Jahren gab es eine flimmernde Mittagsglut? Lange bevor es Greta gab? Ist nicht möglich, oder? Und doch, schon damals kannte Jesaja das. Und die Menschen in den Südländern, die schützen sich immer noch vor dieser Mittagsglut. Die halten die Siesta, sagt man da, ne? Ja? Gott schaut zu. Er beobachtet, wie eine Dunstwolke am heißen Erntetag. Die ist da oben, man hat das Gefühl, die Luft steht, die bewegt sich gar nicht, die hängt da am Himmel. So vergleicht Gott das. Aber er hat alles im Blick. Alles in seinem wachsamen Auge. Ihm entgeht nichts, auch wenn er ruhig dabei bleibt. In Vers 5 heißt es dann, denn noch vor der Ernte, wenn die Blüte abfällt und der Blütenstand zur reifenden Traube wird, schneidet man mit dem Rebmesser die Ranken weg, reißt die Triebe ab und wirft sie fort. Gottes Verhalten ist keine Untätigkeit in dem Sinne, sondern eine Präzision. ganz präzise, wie ein Chirurg, ne, mit dem Skalpell. Der schneidet nicht wild rum, wie ein Schlachter vielleicht, wie man sich das manchmal vorstellt, sondern mit dem Skalpell genau dort setzt er es an, wo es sein muss. Er ist nicht so wie wir Menschen, oft von Unruhe und von Ungeduld getrieben. Wie viele Fehler richten wir an dadurch? Durch unsere Ungeduld. Es muss jetzt geschehen, es musste gestern schon geschehen. Und wir, ne? Voller Tatentrieb. Das ist bei Gott nicht so. Er ist ganz ruhig, präzise und setzt das Skalpell dort an und zu der Zeit, wenn es richtig ist. Und mit solcher Präzision geht er auch an dieses Geschehen ran, das hier stattfand zu der damaligen Zeit. Er lässt es zu, dass Syrien vernichtet wird. Er lässt es zu, dass Israel vernichtet wird. Die 10 Stämme im Norden. Warum lässt er es zu? Weil das sein Plan war. Das hat er schon vorher in den Kapiteln gesagt durch Jesaja. Er hat das gesagt. Gott wird eingreifen. Syrien wird geschlagen werden. Damaskus wird geschlagen werden. Die 10 Stämme Israels, die werden geschlagen werden. Weil sie gottlos sind. Und Gott schaut zu, ganz ruhig. Ganz gelassen, könnte man sagen. Er lässt es sogar zu, dass dieser assyrische König in seinem Übermut meint, jetzt gehört die ganze Erde mir. Ich habe es ja dort geschafft, ich habe es ja dort geschafft. Dieses kleine Juda, weg damit. Er lässt es zu, dass sie bis vor die Tore Jerusalems kommen. Mit dieser wahnsinnig großen Streitmacht. Aber er setzt ganz präzise den Schnitt an. Dort, wo es sein muss. Er lässt es nicht zu, dass sein Knecht Hiskia, der war damals auf dem jüdischen Thron, der König von Juda, dass er zur Schande wird. Er lässt es nicht zu. Da stellt sich die Frage, wie sieht es bei uns aus? Vertrauen wir Gott? Heute ja, ne? Heute bei Sonnenschein, satt, gut gekleidet, es geht uns gut, vertrauen wir. Aber wie ist es, wenn wir der Politik zu hören? Wenn wir sehen, was in der Welt vor sich geht? Da wird man unruhig, oder? Wir haben sehr viele Fragen. Ich kann die Fragen nicht beantworten. Das kann ich nicht. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass Gott zur rechten Zeit eingreifen wird. Das wissen wir. Wie er eingreifen wird, das wissen wir, wenn er es getan hat. Also in der Vergangenheit sehen wir das, ne? Aber in der Zukunft können wir nicht schauen. Wir sind auch vielleicht unruhig, genauso wie diese Boten, die losgesandt wurden. Wir huschen hin und her vielleicht in unserer Unruhe. Wir sind Menschen, aber wir dürfen nie vergessen den Blick nach oben. Denn unsere Hilfe, die kommt von oben, nicht von Menschen. Und ich weiß es auch aus meinem Leben, dass dieses Vertrauen, das ist oft nur ein Begriff, oder? Das weiß ich auch aus meinem Leben. Ich weiß auch nicht, wie ich mich in der Zukunft verhalten werde. Ich kann mich sehr gut an die Geschehnisse vor einem Jahr bei mir persönlich erinnern. Wir saßen gestern noch mit meiner Frau und haben auch überlegt, wenn wir da jetzt zurückschauen, es ist alles wunderbar durchgelaufen. Es hat alles funktioniert. Die Gesundheit ist wieder besser geworden bei meiner Frau. Das Finanzielle, das passt wieder. Das Finanzielle passte in diesen Zeit besser, also das Konto war nicht so oft rot wie vorher. Aber damals, ich kann nicht sagen, wie oft ich geschrien habe, weil ich habe keinen Sinn mehr gesehen im Leben. Wohin? Es drückte nur noch alles. Aber jetzt zurückschauen, dann hat man eine große Klappe, oder? Eigentlich hättest du doch vertrauen müssen. Du wusstest es doch. Aber kennen wir das? Wenn wir drinstecken, da sieht es anders aus. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich in der Zukunft verhalten werde. Ich weiß es hier drin, im Kopf, was richtig ist. Aber in der Situation das Richtige zu tun, das ist nicht einfach. Und doch, gerade aus diesem Grund haben wir das Wort Gottes, wo Gott es bestätigt immer wieder, dass er den Menschen durchführt, wenn wir uns auf ihn verlassen. Und so lesen wir in Vers 6 weiter. Sie werden alle auf den Bergen liegen, den Raubvögeln und Hyänen zum Fraß, Den Sommer über sitzen die Raubvögel darauf. Und im Winter fressen die wilden Tiere daran. Hier merken wir, hier ist etwas geschehen, oder? Hier ist etwas geschehen. Also von Vers 5 zu Vers 6, da ist etwas Großes geschehen. Den Sommer über sitzen die Raubvögel darauf und im Winter bleibt noch über für die wilden Tiere. Das ist nicht nur eine Leiche, das sind nicht zwei, das sind nicht drei. Den ganzen Sommer und den ganzen Winter steht hier. Und die Erfüllung davon finden wir in Kapitel 37. Auch Jesaja, die Verse 33 bis 38. Da steht Folgendes. Darum sagt Gott Folgendes über den assyrischen König. Er wird nicht in diese Stadt eindringen. Nicht einen Pfeil wird er hineinschießen. Er wird sie nicht mit Schilden brennen und keinen Wall gegen sie aufschütten. Auf demselben Weg, auf dem er gekommen ist, wird er wieder heimkehren. Er wird ganz bestimmt nicht in diese Stadt eindringen, spricht Jahwe. Um meiner Ehre willen und meinem Diener David zuliebe, werde ich diese Stadt retten und beschützen. In dieser Nacht tötete ein Engel Gottes im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Am nächsten Morgen war alles mit Leichen übersät. Da brach König Sanherib den Feldzug ab und kehrte in seine Heimat nach Ninive zurück. Als er eines Tages im Tempel seines Gottes Nisroch betete, erschlugen ihn seine Söhne Adramelech und Sarezer mit dem Schwert. Daraufhin mussten sie in das Land Ararat fliehen, und Sanheribs Sohn Asarhadon wurde König. Puh, ne? Also zwischen Vers 5 und zwischen Vers 6 hat Gott diesen Schnitt angesetzt. Und dieser kleine Schnitt hat gerade mal 185.000 Mann mit einem Schlag in einer Nacht ausgelöscht. Und wenn wir an diese gewaltige Zahl denken, 185.000, das ist eine Menge. Da können eine Menge Raubvögel und wilde Tiere sich von nähren. Gott hatte die Situation voll im Griff, die ganze Zeit über. Die Assyrer, die waren nur ein Werkzeug. Nur ein Werkzeug. Ich meine, in Kapitel 10 sagt er das. Genau, in Kapitel 10, Vers 15 heißt es: Rühmt sich auch die Axt gegen den, der damit haut, oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie führt? Als ob der Stock den schwänge, der ihn aufhebt, als ob die Rute den erhöbe, der kein Holz ist. Ne? Das sagt Gott über Assyrien. Die waren nur ein Werkzeug in seiner Hand. Gott hat es schon vorhergesagt. Syrien wird gestraft werden. Warum? Aus dem gleichen Grund. Syrien und die 10 Stämme Israels, die hatten sich gegen Juda versammelt. Die wollten Juda angreifen. Und Gott sagt, nein, das wird nicht geschehen. Und so kommt der Assyrer auf den Plan und zerschlägt die zwei Völker. Und in seinem Übermut meint er, jetzt kann er auch weitergehen. Und macht den gleichen Fehler und geht auch an die Tore Jerusalems. Was passiert? Das gleiche Schicksal. Auch er wird vernichtend geschlagen. Das ist Gott. Das mächtige Assyrien, nur ein Werkzeug. Nicht mehr und nicht weniger. Man könnte sagen, das Werkzeug hat seinen Wert verloren, oder? Weil es überheblich geworden ist. Es ist nicht mehr tauglich für den Dienst. Doch so ist es nicht. Gott kann sich sogar an dem Fall dieses Volkes verherrlichen. Sogar an dem Fall dieses Volkes verherrlicht Gott sich. Und sagt, zeigt seine Macht. Ihr Hochmut und ihre Arroganz brachten sie zu Fall. Anstatt dem ewigen Gott die Ehre zu geben, weil er es ja geführt hat, haben sie all diese Taten sich selbst zugeschrieben. Unser Arm hat das getan. Und in Kapitel 36 möchte ich jetzt ein paar Verse auszugsweise mal vorlesen, wie dieser Bote von diesem König der Assyrer, was er so von sich gegeben hat, ne, zu den Juden in Jerusalem. Er sagt Folgendes: Der Großkönig, Der König von Assyrien lässt dir sagen, worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst? Vielleicht wirst du jetzt behaupten, wir vertrauen auf Gott. Aber hat Hiskia nicht gerade dessen Höhenheiligtümer und Altäre beseitigt? Klein Einschub aus 2. Könige 18. Da wird gesagt, was Hiskia getan hat. Er beseitigte die Opferstätten auf den Höhen, ließ die geweihten Steinmale zerschlagen und das Pfahlbild der Aschera umhauen. Auch die Schlange aus Bronze, die Mose einst angefertigt hatte, schlug er in Stücke. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Israeliten immer wieder Weihrauch vor ihr verbrannt. Man nannte sie Nehushtan. Ne? Das sagt die Bibel, was Hiskia tatsächlich gemacht hat. Weil dieser Bote sagt ja, du hast ja die ganzen Altäre von deinem Gott vernichtet. Und du erwartest, dass er auf dich hören wird? Weiter sagt dieser Bote, hat er nicht den Leuten in Juda und Jerusalem befohlen, nur noch vor dem einen Altar anzubeten? Einschub. Hiskia vertraute auf Gott, den Gott Israels, wie kein König vor Juda, vor oder nach ihm. Und das verlangt auch von seinem Volk. Weiter, dieser Bote, Vers 10, und noch etwas, bin ich etwa gegen den Willen Jahwes in dieses Land einmarschiert, um es in Schutt und Asche zu legen? Jahwe selbst hat mir gesagt, greif dieses Land an und verwüste es. Der hat zugehört, aber nicht genau, oder? Der hat nicht wirklich zugehört. Er sollte Syrien und er sollte die 10 Stämme Israels angreifen. Ihm wurde nicht gesagt, dass er Juda angreifen sollte. Aber er meint es tun müssen. Weiter sagt dieser Bote, lasst euch von Hiskia nicht an der Nase herumführen. Wenn er behauptet, Jahwe wird uns retten, hat denn irgendein Gott der anderen Völker sein Land vor dem König von Assyrien retten können? Wer von allen Göttern hat sein Land vor mir retten können? Wie soll dann Jahwe Jerusalem aus meiner Hand retten? Da sprudelt die Arroganz förmlich raus, ne? Aus diesem. Aber ich meine, ein Heer von fast 200.000 vor dieser kleinen Stadt? Ich weiß nicht, wie viele Ringe die um diese Stadt schließen konnten mit ihren Männern. Da meint man, man ist stark. Aber man darf den Gott Israels nicht vergessen. Ne? Und plötzlich ist die Armee aufgerieben. Sie ist gar nicht mehr da. Über Nacht. Man legt sich abends hin und meint, vielleicht morgen greifen wir an. Und morgen steht der König auf und sieht nur noch Leichen liegen. Der Satan agiert immer sehr geschickt. Der nimmt ein bisschen Wahrheit, vermengt das schön mit Lüge, verpackt das schön für unsere Augen und dann präsentiert das den Menschen. Das ist nicht neu. Wenn wir bei Eva im Paradies schauen, hat er genau das Gleiche getan, oder? Ein Stückchen Wahrheit, ein Stückchen Lüge, schön verpackt und präsentiert es. Und der Mensch fällt rein. Bei der Versuchung Jesu auch wieder die gleiche Strategie. Nur, da hat er sich die Zähne ausgebissen. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Eva hat zugehört, was der Satan sagt. Eva hat zugehört. Jesus kontert mit dem Wort Gottes. Und ich denke, das sollte auch für uns eine Lehre sein. Wir werden auch immer wieder angegriffen. Wir werden immer wieder verführt werden. Wenn wir dem zuhören, werden wir fallen. Wenn wir aber mit dem Wort Gottes kontern, werden wir bestehen. Aber die Voraussetzung ist immer, das Wort Gottes muss man kennen. Das nützt nichts, den Staub von der Bibel abzuwischen. Ist auch ganz schön und nett. Dann sieht es sauber im Haus aus. Aber was bringt mir das? Das muss im Kopf drin sitzen. Man muss genau lesen, was Gott gesagt hat. Dann fallen nicht 185.000 dem Schwert. Hätten die genau zugehört, dann wären die alle noch am Leben gewesen. Aber die haben nicht genau zugehört. Die haben ein bisschen was gehört und losmarschiert in ihrem Eifer. Das funktioniert nicht. Man muss sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Man muss es studieren. Das ist eine Gebrauchsanweisung. Es nützt ja nichts, wenn ich eine Waschmaschine kaufe und die Gebrauchsanweisung schön einmal drüber putze mit dem Lappen und in den Schrank stelle und meine, ich kann jetzt die Waschmaschine bedienen. Ich meine, ich kann sowieso nicht. Aber, ne? Wer sie dann bedient? Der muss sie kennen, der muss wissen, wie die funktioniert. All diese Knöpfe mit diesen Lämpchen da. Mich irritiert das nur. Aber mein Hemd ist sauber heute. Also da gibt's einen, der kennt sich aus damit. Der hat sich damit auseinandergesetzt. Ganz genau geguckt, wie macht man das? Das Wort Gottes ist nichts anderes. Es ist eine Gebrauchsanweisung. Es ist nicht ein Sammelstück. Es ist nicht ein schönes Buch. Es ist eine Information, die wir verinnerlichen müssen. Wie schon gesagt, den Assyrern wurde ihre Arroganz zum Verhängnis. 185.000 Mann in einer Nacht. Und der König selbst, also ich glaube, es gibt keine größere Schande, oder? Wenn man von den eigenen Kindern hingerichtet wird. Das ist ihm passiert. Er wurde von den eigenen Söhnen hingerichtet. Wo? In dem Tempel seines Gottes, auf den er gehört hat, dem er meinte, dienen zu müssen. Gott ist souverän. Und in diesem Kapitel sehen wir, wie Gott sich am Fall von Assyrien verherrlicht. An anderen Stellen haben wir gelesen, wie er sich am Pharao verherrlicht hat, oder? An anderen Stellen an Nebukadnezar. Und so gibt es viele Stellen in der Bibel, wo wir sehen, wie Gott handelt, wie er sich verherrlicht. Und dieses Land im Süden, Ägypten, Äthiopien, Kusch, die werden aufgefordert, zuzuschauen. Die sollen es sehen. Am Ende des Kapitels lesen wir einen ähnlichen Vers wie auch in Vers 2. Dort heißt es, dann wird Jahwe, dem allmächtigen Gott, ein Geschenk dargebracht. Von einem glänzenden, hochgewachsenen Volk, das weit und breit gefürchtet ist, das mit angespannter Kraft alles zertritt, dessen Land von Strömen durchschnitten wird. Sie werden zu der Stätte kommen, wo der Name Jahwes wohnt, zum Zionsberg. Aber nicht mit den Schwertern, sondern zum Anbeten. Es ist ein prophetisches Wort. Und man kann hier nicht alles genau sagen, was ist. Aber man hat so das Gefühl, dass der Prophet Jesaja, der schaut auf dieses Volk, das von Israel im Süden liegt, von Juda im Süden liegt. Und er sieht immer wieder so Ereignisse, die dieses Volk betrifft. Und er sieht, dieses Volk wird sich vor Gott demütigen. Dieses Volk wird anbeten. Dieses Volk wird zum Zionsberg kommen. Und das ist doch etwas Schönes, oder? Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn man sieht, dass Menschen ihre Knie vor Gott beugen. Das gibt nichts Schöneres. Das sind Menschen, die kann man als Hoffnungsträger bezeichnen, oder? Solche Menschen brauchen wir, die ihre Knie vor Gott beugen. Nicht vor der Natur, nicht vor sonst irgendetwas, sondern vor dem Schöpfer. Und zum Schluss möchte ich drei Verse aus dem dritten Kapitel von Sprüche vorlesen. Dort steht, denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Greuel, aber mit den Aufrichtigen hat er vertrauten Umgang. Der Fluch des Herrn ist im Haus des Gottlosen, aber die Wohnung der Gerechten segnet er. Wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er doch den Demütigen Gnade. Lass uns so aufstehen und beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, das du uns gegeben hast. Ich möchte dir danken für dieses prophetische Wort, für die Geschichten, die wir im zweiten Buch König lesen, wo wir diese Geschichten zu dieser Prophetie finden können, wo wir es uns durchlesen können, uns Gedanken machen dürfen. Und ja, Herr, du bist wirklich ein Gott, der präzise handelt, der nicht von Ungeduld zerfressen wird, so wie wir Menschen oft, sondern der ganz genau weiß, was er tut. Und dieser Gott, du, Herr, bist unser Gott. Wir dürfen dir vertrauen, weil wir wissen, dass auch in unserer Zeit, die so von Unruhe getrieben wird, von so vielen offenen Fragen, wo wir keine Antworten haben, wo wir wissen, dass du der Gleiche geblieben bist. Und du bist unser Herr. Wir lesen das im Neuen Testament, dass du, Herr Jesus, das Haupt der Gemeinde bist. Du bist der Ort, wo die Impulse rausgehen, wo die Befehle rausgehen, für den gesamten Leib. Und wir dürfen dich anbeten. Wir dürfen uns erfreuen an dir. Und wir dürfen unser Leben, unseren Alltag mit dir durchleben, durchschreiten, weil wir wissen, dass deine Gedanken gute Gedanken für uns sind. Danke dir dafür. Amen.